willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Podcast Lippe dem Talk. Ich bin heute nicht in meinem gemütlichen Zuhause. Ich bin in die Schweiz gefahren und zwar bin ich in Zürich bei Lipokura beim lieben Tarek. Und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Lipödem, über
Liposuktionen, über die konservative Therapie, über Korrekturoperationen, aber auch
über das Thema Abnehmspritzen. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass ich hier sein darf, lieber Tarek. Magst du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen? Mich kennen ja meine Leute schon. Wer bist du? Was machst du? Warum sitzen wir hier zusammen? Wieso bist du bei Lipokura? Erzähl ein bisschen was zu dir.
Erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Zürich und in der Schweiz. Und vielen Dank für die Einführung. Ich heiße Tarek El Asfar. Ich bin Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Genau, bin jetzt seit knapp über einem Jahr hier in der Schweiz, in Zusammenarbeit mit Lipokura. Baue hier in der Schweiz, jetzt in Zürich und seit ein paar Monaten auch in Bern die Standorte oder die Praxen auf. Das Thema Lipödem ist bei uns natürlich im Fokus und berate und behandle Patientinnen, Betroffene, die mit dem Lipödem zu mir kommen.
Lieber Tarek, wie läuft denn so eine Erstberatung ab in der Lipokura-Klinik hier in der Schweiz?
Also grundsätzlich ist die Erstberatung sehr umfangreich. Neben dem grundsätzlichen Kennenlernen am Anfang geht man speziell auf die Beschwerden, die Symptome und die Alltagsprobleme ein. Man erstellt ein komplettes anamnestisches Profil. Zu diesem Profil gehört natürlich auch eine 3D-Analyse, das heißt die Aufnahme durch Erstellung eines 3D-Avatars, in dem dann auch die Werte, Fettwerte oder Fettanteil, Muskelanteil und fettfreier Anteil ermittelt werden. Genauso wie die Umfänge der Beine und Arme und des gesamten Rumpfes automatisiert gemessen wird. Ausführliche Fotodokumentation gehört dazu und im Gesamtrahmen mit einem Ultraschall zur Fettschichtdicke-Messung kann man dann auch wirklich planen, besprechen.
Jetzt hast du gerade gesagt Anamnese. Das ist ja sowas, da kann sich vielleicht nicht jede Frau was drunter vorstellen. Was passiert da? Wird da nur gesprochen? Guckst du die Frau ganz genau an? Machst du irgendwelche Dinge, wovon man vielleicht auch Angst haben müsste? Beziehungsweise wie gehst du mit den Frauen um, dass die sich wohlfühlen bei dir und dass die nachher wissen, was ist da los unter der ganzen Klamotte, sage ich jetzt mal.
Also letztendlich, wenn man das mal auf die gesamte Beratung, muss man keine Angst haben. Viele Frauen kommen tatsächlich schon mit schlechten Erfahrungen hierher, gerade auch, wenn sie von vielen Ärzten abgewiesen wurden oder belächelt wurden und sagen, hey, nimm einfach mal ab, mach mehr Sport, iss weniger. Das ist oft ein Trauma, das mitgebracht wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier schon ein Umfeld geschaffen haben, das vertraulich ist und auch Vertrauen ausstrahlt. Das ist uns sehr, sehr wichtig. In der Beratung selber, wenn wir auf die Anamnese gehen, Anamnese ist erstmal für mich wichtig, um herauszufinden, was sind die Probleme, was schränkt im Alltag ein, welche Beschwerden hat man, dass man einfach sieht, ist es erstmal überhaupt ein Lipödem und wenn es ein Lipödem ist, wie sich das bei jeder einzelnen Patientin präsentiert. Neben der Anamnese sind dann natürlich die ganzen Untersuchungen wichtig, wie zum Beispiel die 3D-Analyse vom Körper. Das heißt nicht nur, dass wir sehen und klinisch darstellen können, wo die Volumina vermehrt sind und das automatisiert messen können, sondern auch die ausgerechneten Fett- und Nicht-Fettanteile, die sind sehr interessant und auch hilfreich im Verlauf zu gucken, wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt, unabhängig von der Behandlung selber, aber da kann man auch im Verlauf dann Kontrollen durchführen. Die klinische Untersuchung, vor allem die Ultraschalluntersuchung, um zu sehen, wie dick sind eigentlich die Fettschichten. Nicht bei jedem dicken Bein ist die Fettschicht gleich dick, sondern manche Frauen haben mehr Muskeln, andere weniger, manche Frauen sind anatomisch etwas anders aufgebaut. Also da gibt es viele Variablen, die da mit reinkommen, deswegen ist diese Ultraschalluntersuchung immer sehr hilfreich.
Mit was von einer Zeit muss jemand rechnen, wenn die Person bei dir zum ersten Mal da ist und sagt, okay, ich möchte jetzt gerne mal wissen, was da los ist?
Also grundsätzlich nehme ich mir sehr viel Zeit. Also das heißt, auch jede Patientin, die bei uns einen Termin bucht, bekommt mindestens 60 Minuten. Das heißt, wenn wir länger brauchen, dann geht es auch mal länger. Zwischen 60 und 90 Minuten ist vollkommen in Ordnung, sodass auch alle Themen nicht nur besprochen, sondern auch Fragen, die dann eventuell auftreten, ausführlich durchgegangen werden können.
Sodass sich quasi die Patientin auch wohl und vor allem auch ernst genommen fühlt, weil ich glaube, das ist gerade, wie du es auch schon gesagt hast, mit dem Lipödem ganz wichtig, weil viele ja auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Absolut.
Ja, jetzt sind wir ja heute in der Schweiz, also sprich auch Schweizer Kundinnen, die bei mir zum Beispiel im Coaching sind, haben ganz oft ja auch die Frage, nach was muss ich denn gucken, welche Kriterien sind denn wichtig, um einen Arzt zu finden, vor allem eben jetzt auch in der Schweiz, der sich mit dem Thema Lipödem auskennt, weil ja, in Deutschland ist das, glaube ich, einfach schon ein Thema, was ein bisschen weiter verbreitet ist, da gibt es auch schon relativ viele Kliniken, ihr seid ja auch schon in Deutschland gut aufgestellt, aber in der Schweiz ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Was sind so Kriterien, die du den Frauen mitgeben würdest, wenn sie auf der Suche sind nach einer seriösen, guten Klinik, die sich auch mit dem Thema Lipödem und Liposuktion auskennt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich und auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil viele schreiben sich mittlerweile das Lipödem als Thema irgendwie auch auf die Homepage und überall hin. Jeder ist mittlerweile ein Experte, ohne dass ich da irgendjemand die Expertise absprechen möchte. Daher ist es vielleicht doch schwieriger herauszufinden, wer kümmert sich primär um das Lipödem oder wer macht es nebenher. Und das ist etwas, das ist ganz schwierig letztendlich herauszufinden für die Patientin. Ich denke immer, es gibt so ein paar Sachen, auf die man achten kann. Wenn es vor allem in Richtung operative, aber auch im Rahmen konservativer Behandlungen geht, er sollte da ein Facharzt dabei sein. Das heißt, gerade beim operativen Bereich sollte es ein Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie sein. Mhm. Wir lernen das bereits in unserer Weiterbildungszeit. Das heißt, von klein auf mehr oder weniger lernen wir, neben vielen anderen Sachen aber auch das Lipödem nicht nur zu behandeln, sondern auch die Fettabsaugungen durchzuführen. Und über viele, viele Jahre hinweg lernt man von seinem Chef und vorgesetzten Oberärzten kleine Tricks, bekommt Tipps mit. Mhm. Und so entwickelt man sich schon von Beginn an, gerade im Thema der operativen Behandlung, die bestmöglichen Strategien auch zu entwickeln und im OP praktisch routiniert umgehen zu können und auch die Patienten adäquat versorgen zu können. Aber letztendlich nicht nur der plastische Chirurg spielt eine Rolle, sondern viele weitere Ärzte kommen da auch mit ins Spiel. Ich finde, die Ganzheit Behandlung und Versorgung ist wichtig. Vom Hausarzt, der natürlich auch viele Rezepte ausstellen muss für die Lymphdrainage, Kompressionswäsche, die Kontrollen vielleicht durchführt, guckt, wie ist die Entwicklung, wenn man gerade auch den konservativen Weg einschlägt. Phlebologen oder auch Angiologen, die Gefäße, vor allem die Venen auch untersuchen, spielen eine wesentliche Rolle, um da gegebenenfalls die Venen zu behandeln. Die können ähnliche Beschwerden auslösen oder vorhandene Beschwerden auch verstärken und damit kann man auch schon Linderung schaffen. Eventuell Ernährungsberater, Beraterinnen, die da eine wesentliche Rolle spielen, um auch im Rahmen der Ernährungsumstellung, was ein Teil der konservativen Therapie ist, die Patientin zu unterstützen. Also es spielen viele Leute eine Rolle. Wenn es dann in den operativen Bereich geht, bin ich der Meinung, dass da wirklich ein Facharzt für plastische Chirurgie wesentliche Rolle spielt. Und das Thema hatten wir vorhin kurz schon mal. Ich glaube, wenn man in eine Praxis reingeht und mit dem Arzt auch kommuniziert, dass man sich wohlfühlt. Ja. Man muss Vertrauen aufbauen können von der ersten Sekunde bis zum Ende, muss da einfach ein Verständnis vorhanden sein. Und ein Vertrauen spielt dann vor allem eine Rolle, wenn man die weiteren Schritte gehen möchte, weil es kann immer mal holprig sein, es kann mal was schief gehen oder es kann mal Missverständnisse geben. Wenn das Vertrauen da ist, kommt es meistens im Normalfall zu einem guten Outcome.
Da kann ich nur absolut zustimmen. Ich glaube, wenn man sich nicht wohlfühlt und auch einfach nicht das Gefühl hat, ernst genommen zu werden, ist es, glaube ich, auch schwierig, dann sich zu öffnen. Und ich meine, als Patient ist es genauso wichtig wie als Arzt, dass man sich gegenseitig auch ehrlich miteinander spricht und auch wirklich anspricht, was einen stört, wo man vielleicht auch ästhetisch irgendwas verändern möchte. Ne? Also ich meine, ich kenne viele Frauen, die ein Lipödem haben, die sagen zwar, ja, eine Liposuktion ist keine ästhetische OP, aber trotzdem möchte man ja nachher nicht ausschauen wie ein Unfall. Ne? Und ich glaube, die Ästhetik ist trotzdem immer noch ein Stück weit wichtig, wenn jemand einfach nur so irgendwie Fettabsaugungen macht, weil mal irgendwo ein bisschen was an einem übrigen Fett da ist, ist es nochmal was anderes, als wenn wirklich das ganze Bein und wirklich größere Areale mittels einer richtigen Liposuktion eben für Lipödem-Betroffene durchgeführt wird. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man da wirklich einen Facharzt hat, der das nicht nur einmal im Monat macht, sondern wirklich sich darauf spezialisiert hat und auch einige OPs schon hinter sich hat.
Absolut, das ist richtig. Das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich denke, die Häufigkeit spielt eine Rolle. Der Fokus auf ein oder wenige Themen spielt eine Rolle. Jemand, der das täglich operiert oder im Jahr 4, 5, 6, 800 OPs durchführt zum Thema Lipödem, der ist da deutlich routinierter drin, hat deutlich weniger Komplikationen und schlechte Ergebnisse. Warum? Weil durch die Routine, durch die Erfahrung entstehen Settings und Durchführungen, die einfach insgesamt das bessere Outcome versprechen. Das ist ein Standard in jedem Bereich, nicht nur im Lipödem, sondern auch in anderen operativen Bereichen. Die Routine und die Wiederholung, die führt immer zu besseren Ergebnissen, zu geringeren Komplikationsraten. Auch interessant ist es, die Ästhetik anzusprechen. Wir wissen aus anderen Bereichen, wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Wohlbefinden eine extrem wichtige Rolle spielt. Und die Ästhetik würde ich neben der Beschwerdefreiheit natürlich auch zu einem wesentlichen Teil des Wohlbefindens zählen. Und wir wissen es aus der Brustrekonstruktion. Ich habe früher in einer Klinik gearbeitet, in der wir viele Brüste rekonstruiert haben nach Krebs. Das wird auch in Deutschland zum Beispiel von den Kassen übernommen, weil es wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Rekonstruktion zu einer deutlich höheren Lebensqualität mit weniger Depression und etc. führt, sodass das ein wesentlicher Bestandteil in der Behandlung des Mammakarzinoms ist. Und so ist es ähnlich zu sehen beim Lipödem und auch in vielen anderen Bereichen, dass die Behandlung auch ästhetisch ansprechend sein soll, weil es für das langfristige oder für die restlichen viele Jahre, die man ja noch leben möchte, eine absolut wesentliche Rolle spielt.
Definitiv. Also kann ich nur bestätigen. Ich persönlich bin auch keiner Frau begegnet, die gesagt hat, ach, mir ist es egal, wie ich danach ausschaue. Ich glaube, das zählt immer mit rein. Und umso besser ist es, dass der Arzt sich nicht nur mit dem Krankheitsbild auskennt, sondern auch ein Stück weit vielleicht Möglichkeiten hat, die Ästhetik mit einzubeziehen und dann ein gesamthaftes, gutes Ergebnis damit erzielt. Jetzt mal angenommen, Patientin war hier, hat sich operieren lassen von dir, kommt zur Kontrolle. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft ist so eine Nachsorgekontrolle, beziehungsweise was gehört denn überhaupt zur Nachsorge?
Zur Nachsorge gehört alles, was notwendig ist, alles, was gewünscht wird. Letztendlich versuche ich es immer so einfach wie möglich zu halten, um die Umstände und den Aufwand für die Patientin so gering wie möglich zu gestalten. Letztendlich telefoniert man nach einer guten Woche, nach 7 bis 10 Tagen miteinander, guckt, ob alles in Ordnung ist. Prinzipiell ist eine klinische Untersuchung vor Ort nicht zwingend notwendig. Patientinnen, die reinkommen wollen, dürfen jederzeit gerne reinkommen. Und ich bin natürlich auch 24/7 erreichbar. Das heißt, da ist eine Notfallnummer, wo ich wirklich von morgens bis abends und jede Nacht durch und an Wochenenden, Feiertagen erreichbar bin. Abgesehen davon ist im Rahmen der Nachsorge letztendlich die Kompressionstherapie, das heißt das Tragen der Kompressionswäsche essentiell, grundsätzlich für 6 Wochen Tag und Nacht auszuziehen zur Körperpflege, duschen, massieren, Lymphdrainage und so weiter. Gerne mal wirklich eine Stunde am Tag dann auch mal auslassen. Im Anschluss nach den 6 Wochen für weitere 2 Wochen so eine Entwöhnungsphase, einen halben Tag lang tragen, das ist essentiell. Ich empfehle auch immer die Lymphdrainage, circa 2-mal, vielleicht am Anfang auch 3-mal pro Woche, um die Abschwellung zu unterstützen und da auch schneller zum Erfolg zu kommen letztendlich. Von meiner Seite aus ist es so, dass wir immer nach 6 bis 12 Monaten eine Abschlusskontrolle machen, wenn wir durch sind und bei Bedarf jederzeit zwischendurch.
Nach diesen 6 bis 12 Wochen sagst du, ist alles gut soweit? Oder sagst du, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bin nicht ganz zufrieden, ich hätte da gerne Korrektur oder da ist mir noch zu viel oder hier ist noch was zu viel, sagst du dann, nee, erstmal abwarten und erstmal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ab wann würdest du dem Ganzen zustimmen? Beziehungsweise ab wann würdest du überhaupt hergehen und eine Korrektur durchführen im Falle eines Problems, wenn es wäre?
Also grundsätzlich 6 bis 12 Monate ist dann die Abschlusskontrolle, ja. Aber auch nach 6 bis 12 Wochen sieht man sich durchaus mal, dann ist vielleicht irgendwie eine Verhärtung oder ähnliches vorhanden. Es gibt bei einer Absaugung, das ist nichts Unübliches, ganz im Gegenteil, das tritt immer wieder auf. Und das kann man durch intensives Massieren vorbeugen bzw. auch wegbekommen. Ansonsten, wenn nach 6 bis 12 Monaten wirklich etwas ist, was stört oder vielleicht irgendwo nochmal sich Fett nachgebildet hat, das haben wir beim Lipidem tatsächlich gar nicht so selten. Insgesamt selten, aber im Vergleich zu einer ästhetischen Absaugung, dass sich dann an einzelnen Stellen nochmal ein bisschen Fett nachbildet.
Gibt es da irgendwelche typischen Stellen?
Nicht wirklich. Was man öfters mal hat, ist vielleicht so Übergänge, dass da vielleicht nochmal was ist, wo etwas mehr Fett zurückgelassen wurde, damit die Übergänge schön sind und im Rahmen des Lipidems sich dann über die 12 Monate dort ein bisschen Volumen nachbildet. Dann kann man da die Übergänge nochmal schön gestalten und einfach in einer kurzen, kleinen OP, in Lokalanästhesie, ambulant verbessern, dass es dann auch schön aussieht. Manchmal ist es so, dass doch vielleicht irgendwo an der Stelle ist, wo ein bisschen Fett zurückgeblieben ist, auch nach der OP. Und das sieht man dann nach 6, 12 Monaten. Und dann kann man da auch nochmal in der Lokalanästhesie ambulant das Ganze angehen. Ist selten, kommt aber immer wieder mal vor, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist auch häufiger als bei einer rein ästhetischen Absaugung, weil die Lipidem-Absaugung doch anders ist als die ästhetische Absaugung. Und daher ist es vermehrt, aber trotzdem insgesamt selten.
Und was passiert jetzt? Ich glaube, die Frage haben ganz viele da draußen, ich auch immer, wenn man sich im Spiegel anschaut und nichts sieht und vielleicht das Gefühl hat, habe ich das jetzt überhaupt richtig gemacht mit der Liposuktion? Manchmal hat man ja so, wir Frauen haben, glaube ich, alle eine verschobene Wahrnehmung. Mal mehr, mal weniger. So geht's mir zumindest, noch nach so vielen Jahren auch. Selbst als ich damals 30 Kilo abgenommen habe, habe ich mich oft im Spiegel am Schaufenster gesehen und dachte mir, um Gottes Willen, wer war das? Das bin ja ich. Ne? Also der Kopf braucht unfassbar lange. Hast du da einen Geheimtipp, beziehungsweise kriegst du das ab und zu auch mit von den Frauen, die dann sagen, naja, ist schon geil geworden, ist schon gut geworden, ich bin zufrieden, aber mein Kopf, ich komme nicht mit. Manchmal sehe ich das noch gar nicht.
Also zu dem Thema der Wahrnehmung bei euch Frauen werde ich nichts sagen. Nein, tatsächlich spielt der Kopf eine wesentliche Rolle. Man muss die Veränderung akzeptieren und wahrnehmen. Und der Prozess ist manchmal bei der einen Frau länger, bei der anderen Frau ist er sofort da oder ist die Wahrnehmung sofort da. Er ist ganz unterschiedlich. Was ich immer wieder höre, ist das Gefühl, wow, okay, das ist einfach weg. Die Beschwerden sind weg. Jetzt verstehe ich erstmal, was es bedeutet, ein normales Leben leben zu können ohne Beschwerden, morgens aufzustehen, ohne dass irgendwie nach einer Stunde schon mir die Beine wehtun oder anschwellen, dass ich in Sachen reinpasse, was ich mir vorher nie vorstellen konnte. Ich habe gerade hier in der Schweiz viele Patientinnen, die auf einmal wieder nach jahrelanger Abstinenz des Skifahrens auf einmal wieder Skifahren sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, das sind so die größten Unterschiede, die dann peu à peu kommen und man realisiert auf einmal, wow, ich kann ja wieder Skifahren. Jetzt muss ich doch wieder einen Winterurlaub einplanen und nicht in die Sonne fliegen. Ich glaube, da kommt es dann über die Jahre danach, realisiert man, worauf man alles verzichten musste, was jetzt alles möglich ist. Und das Optische, ja, es ist unterschiedlich schnell, wie Frauen das wahrnehmen und auch akzeptieren.
Würdest du sagen, es ist auch ganz oft so eben die Ästhetik, die mit reinspielt, aber auch ganz oft so das Thema, man hat sich es vielleicht nochmal anders gewünscht oder hatte vielleicht höhere Erwartungen an das ganze Thema OP, weil ich kann nur von mir sprechen, aber bei mir ist natürlich gut, ich hatte auch ein Höchstgewicht von 110 Kilo, sicherlich durch die Abnahme schon viel überschüssige Haut da gewesen, durch die Liposuktion dann noch mehr leere Haut da gewesen. Macht es da manchmal auch Sinn, einfach dem Ganzen noch mehr Zeit zu geben, beziehungsweise ab wann wäre vielleicht dann auch nochmal eine Korrektur im Hinblick auf vielleicht eine Straffung etc. pp. Ratsam? Oder sagst du, ja, das geht meistens wieder von selber zurück. Es gibt ja auch so Sachen wie Laser oder Renuvien und wie sich alles heißt. Gibt es da Erfahrungswerte, die du mitteilen kannst?
Ich glaube, das sind jetzt so ein paar Themen, die sich hier überschneiden auch. Ich glaube, das erste Thema ist vor allem Erwartungshaltung. Man muss immer eine realistische Erwartungshaltung haben, angepasst an den Ausgangsbefund. Wenn ich ein massives Volumen habe und das reduziere, das wird nie so schön werden wie bei einer Patientin, die eine Fettschicht von vielleicht 1,5 Zentimeter hat.
Ja.
Noch jung ist, wo das Gewebe noch richtig fest ist, da wird sich die Haut super zurückbilden, ob mit oder ohne Unterstützung. Aber wirklich die Hautrückbildung, die Ästhetik, die junge Patientin mit ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Volumen, die wird ein deutlich schöneres ästhetisches Ergebnis erwarten dürfen, eigentlich im Normalfall ein perfektes, das natürlich aussieht, einfach weil die Voraussetzungen da sind. Und umso später es wird, umso mehr Volumen sich ansammelt, umso schwieriger wird das perfekte Ergebnis zu erreichen. Mhm. Und die Frage ist natürlich auch wieder, was ist perfekt?
Klar.
Es ist individuell zu sehen und eine Frau jetzt 110 Kilogramm, die dann vielleicht zum Schluss 30, 40 Liter Fettvolumen abgesaugt bekommt, da muss man auch mit Straffung oder Überstraffung sprechen, ganz klar auch ansprechen. Und auch da gibt es nicht den einen oder den anderen Weg, sondern da gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt Frauen, die sagen, nö, mir ist es egal, ob die Haut hängt, ich brauche keine Straffung. Ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ich brauche keine Straffung, möchte das nicht. Ich will einfach die Beschwerden loswerden und ich habe meine drei Kinder und ich lebe und ich bin nur am Skifahren, ich gehe nicht in die Sonne, wie auch immer. Und da gibt es Frauen, die sagen, nee, es muss so gut wie möglich werden. Und dann sprechen wir beim starken Hautüberschuss natürlich über eine chirurgische Straffung.
Ja.
Und da muss man immer abwägen, große, lange Narbenbildungen, erhöhtes OP-Risiko bei einer chirurgischen Straffung oder wenn wir doch nicht mit Renuvion oder Laser oder anderen Verfahren arbeiten, um eine geringe, aber doch gute Hautstraffung dafür ohne größere Narbenbildung zu arbeiten. Dann ist da der Kompromiss, was bin ich bereit, wo will ich hin?
Mhm.
Reicht es mir, wenn sich die Haut ein bisschen zurückbildet und noch ein wenig hängt? Oder möchte ich die richtige Straffung? Auf der anderen Seite, und das würde ich sagen, sind 90% der Patientinnen, da reicht eine Straffung mit Renuvion vollkommen aus. Wir reden hier von vielleicht 10-15% der Patientinnen, wo dann doch eher die chirurgische Straffung empfohlen und notwendig wäre für das optimale Ergebnis im Sinne der Hautrückbildung nach der Operation.
Was ist denn jetzt mit Frauen, die noch schwanger werden wollen, aber nicht sicher sind, mache ich es vorher, die Liposuktion, mache ich die Liposuktion nachher? Mhm. Was ist so dein Erfahrungswert, beziehungsweise was würdest du den Frauen raten?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch oft gestellt bekomme. Unabhängig von der Operation, wenn es in Richtung Kinder- oder Familienplanung geht, ist es so, dass das Lipidem eine wesentliche Rolle spielt, grundsätzlich. In oder nach einer Schwangerschaft im Rahmen der hormonellen Veränderung haben wir eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu einer Veränderung auch am Körper kommt, unabhängig von der Schwangerschaft selber, sondern jetzt in Bezug auf das Lipidem.
Ja.
Und ein sogenannter Schub kann dann auftreten. Schub bedeutet, dass in einem kurzen Zeitraum durch die hormonelle Veränderung wahrscheinlich getriggert es zu einer deutlichen Volumenzunahme kommt. Das heißt, die Fettzellen größer, vielleicht sogar mehr werden. Das heißt, neue Fettzellen sich anlagern, weil sie gebildet werden. Davon müssen wir auch ausgehen bei einem Lipidem, dass das möglich ist. Und dadurch das Volumen sich in einer kurzen Zeit deutlich vermehrt, dass man dann auch nicht mehr komplett oder teilweise gar nicht mehr wegbekommt. Daneben können natürlich auch die Beschwerden deutlich schlimmer werden.
Mhm.
Und im Rahmen des Schubes, den man dann höchstwahrscheinlich nicht verhindern kann, bildet sich natürlich ein neuer Ausgangsbefund nach so einer Schwangerschaft oder kann sich bilden. Was dann bei so einer Schwangerschaft zu erwägen ist, ist natürlich eine Therapie. Grundsätzlich, wenn man sich nicht operieren lässt, empfehle ich eine intensive konservative Therapie, das heißt mit Kompressionswäsche, solange wie es geht oder wie es halt möglich ist, als auch Lymphdrainagen, damit man da diese potenziellen Beschwerden, die auftreten können, entgegenwirken kann. Ob man damit den Schub stoppen kann, würde ich sagen, ist eher nicht möglich. Vielleicht etwas abmildern, aber wenn der Schub auftritt, dann entwickelt sich das einfach. Im Rahmen oder in Bezug auf operative Behandlungen, gerade die Fettabsaugung, ist es so, dass wenn man das vor den Schwangerschaften macht, man eine gute Chance hat, dass es gar nicht erst zu so einem Schub kommt. Zumindest nicht an den Stellen, die abgesaugt wurden. Und ich spreche wenige Empfehlungen aus, aber das ist eine der wenigen, gerade dann, wenn man noch die Möglichkeit hat oder darüber nachdenkt, in den nächsten Jahren doch eventuell schwanger werden zu wollen, dass man das durchaus mit einbezieht und sich da Gedanken macht, eventuell operativ vor den Schwangerschaften das Ganze angehen zu lassen.
Spannend. Ich hätte es, glaube ich, andersrum erwartet oder gemacht selber, weil ich mir immer denke, wenn ich jetzt eine normale, schlanke Figur habe, vielleicht erst im Stadium 1 bin, auch wenn es keine Stadium mehr gibt, aber vielleicht erst ganz, ganz Beginn des Lipödem habe, dann erstmal hergehen und sage, okay, wir ziehen die Schwangerschaft durch, ne? Dann verändert sich sowieso der ganze weibliche, ne? Die ganze Geschichte, Körper, Bauch, Brust etc. pp. Und ich glaube, für viele Frauen, zumindest auch das, was ich so mitkriege, bei den Frauen, die jetzt zum Beispiel bei mir auch im Coaching sind, ne? Sind ja auch viele Frauen, die schon Kinder haben, die dann sagen, ach, dann könnte man das ja quasi mit einer Bauchstraffung verbinden, einer Bruststraffung verbinden. Es gibt ja auch viele Kliniken, die das auch in so einem Mami-Makeover zum Beispiel anbieten. Ist sowas ratsam, dass man wirklich sagt, okay, ich warte die Schwangerschaft ab, guck mal, was so passiert und geht dann erst her und operiere quasi einmal alles, so Rundum-Paket gibt's das. Wäre schön, einmal in die Klinik rein und wieder als anderer Mensch raus, aber es geht wahrscheinlich nicht, oder?
Es wird leider in manchen Orten auf dieser Welt durchgeführt, was ich nicht empfehlen kann. Mit sehr viel Risiken verbunden tatsächlich. Aber ich verstehe, was du meinst und tatsächlich war es früher so, so habe ich es auch noch gelernt, vor vielen, vielen Jahren, dass wir empfohlen haben, erstmal Kinderplanung abzuschließen, weil wir das genau das gerade um Schwangerschaften herum sehen, dass es zu teilweise massiven Schüben kommt. Und da hat man gesagt, komm, erstmal das hinter sich lassen, jetzt saugen wir es ab. Meiner Meinung nach hat sich die operative Therapie deutlich geändert. Früher habe ich nicht annähernd so intensiv und massiv abgesaugt, wie ich es heute mache, einfach weil ich es damals noch anders gelernt habe. Und es hat dazu geführt, dass, wenn man schwanger wurde, trotzdem oft einen Schub erlebt hat. Was wir heute sehen, auch in intern unseren eigenen Nachsorge- und Nachuntersuchungen, ist, dass, wenn es richtig abgesaugt wurde, das heißt, die Tiefe und die oberflächliche Schicht wirklich deutlich reduziert wurde, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Wiederauftreten durch Schwangerschaften eher sehr, sehr gering ist. Und wenn man jetzt andersrum denkt an die Patienten von früher, die ich dann gesehen habe, die wir dann erstmal haben ihre Familienplanung abschließen lassen, dann sieht man sie danach und dann sind da irgendwie 30, 40 Kilogramm mehr drauf, weil sie irgendwie drei Kinder bekommen haben, massive Schübe erlebt haben. Erstens, deutlich mehr OPs sind dann notwendig und zweitens, das ästhetische Outcome natürlich viel, viel schlechter als in einem Zustand, wie du gerade schon beschrieben hast, im Stadium 1, wo es vielleicht noch nicht fortgeschritten ist, da können wir natürlich ein tolles ästhetisches Ergebnis erwarten. Ja. Aber auf der anderen Seite, die Beschwerdefreiheit oder deutliche Linderung, die bekommen wir auch dann noch hin, wenn es deutlich fortgeschritten ist. Mhm. Also das schaffen wir durchaus. Und da kommt es dann wieder darauf an, was möchte man für sich selber? Und da gibt es kein richtig und falsch, sondern jeder Mensch oder jede Patientin hat da ihren eigenen Wunsch und Vorstellung. Und das kann jede Frau nur für sich selber abwägen. Das kann man von außen nicht sagen.
Ich glaube, es ist auch immer ganz unterschiedlich. Also ich hatte auch schon Frauen im Coaching, die gesagt haben, oh, beim ersten Kind, da hatte ich schon die Diagnose Lipödem, da hatte ich gar nichts, da hat sich sogar alles verbessert. Und dann wurde es erst beim zweiten Kind, da auch erst beim Stillen, beim Abstillen dann auf einmal wie eine Explosion quasi an den Beinen. Ne? Also es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, das so zu sagen, was ist jetzt wirklich korrekt und was ist nicht gut. Oder ne, ich finde auch, da muss man einfach aufs eigene Bauchgefühl vielleicht auch hören und vielleicht auf den eigenen Körper hören. Aber grundsätzlich, so wie du es jetzt auch erklärt hast, klar, was schon mal weg ist, kann ich wieder kommen. Zumindest die Fettzellen, die abgesaugt sind, die sind erstmal weg. Was mit dem Rest passiert, das kann ja immer keiner sagen. Wächst es wieder, kommt wieder was, bricht doch nochmal ein Schub aus. Das ist ja auch immer ein gewisses Risiko in der Schwangerschaft. Genauso was das Thema allgemein hormonelle Verhütung, Pille, Wechseljahre etc. pp. Da gibt es ja auch nochmal große Veränderungen.
Das ist ein sehr interessantes Thema insgesamt. Was ich auch erlebe, ich habe Frauen, die haben 5 Kinder. Die haben keinen einzigen Schub während den Schwangerschaften oder nach den Schwangerschaften erlebt. Dann habe ich Frauen, die denken nur an die Schwangerschaft und haben gefühlt einen Schub erlebt. Wieso, weshalb und warum, das wissen wir einfach nicht. Mhm. Wir wissen nur, diese hormonellen Veränderungen gehen häufig mit einem Schub oder mit einer körperlichen Veränderung einher. Besonders im Rahmen von Schwangerschaften. Deswegen ist das so eine pauschale Empfehlung, wo man sagen kann, je nachdem, was der eigene Wunsch ist, was das eigene Ziel ist, vorher oder nachher. Das kann jede Frau nur für sich selber abwägen. Informiert eine Entscheidung zu treffen. Bauchgefühl spielt eine wesentliche Rolle, aber die informierte Entscheidung. Das heißt, ich werde erstmal ausführlich beraten. Ich belese mich im Internet, wobei auch da mit viel Vorsicht vorzugehen ist. Aber wenn man informiert ist, kann man eine Entscheidung treffen, die für einen am besten eigentlich ist oder die zu einem am besten passt.
Tarek, gibt es denn den richtigen oder den perfekten Zeitpunkt, um eine Liposuktion anzugehen? Beziehungsweise gibt es auch irgendwelche Ausschlagkriterien, wo du sagst, nee, da geht es gar nicht, das mache ich nicht.
Oh, das sind zwei sehr gute Fragen. Der richtige Zeitpunkt ist relativ einfach zu beantworten. Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn die Frau sich soweit fühlt. Also da gibt es nicht richtig und falsch. Das versuche ich auch immer meinen Patientinnen zu erklären. Wenn das Gefühl da ist, man möchte es operativ angehen lassen, dann ist der richtige Zeitpunkt.
Also du sagst, es gibt kein zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn.
Ja, es gibt schon Grenzen, da werde ich jetzt gleich drauf eingehen. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn es um den OP-Wunsch der Patientin geht, ist es dann der richtige Zeitpunkt, wenn sie es angehen möchte. Vorausgesetzt, sie ist natürlich richtig informiert. Ausschlusskriterien oder Einschränkungen gibt es natürlich auch. Das sind bei schweren Vorerkrankungen. Da muss man das durchaus mal abwägen, Risiko versus Nutzen. Wenn man dann ganz leicht ausgeprägtes Lipödem hat, mit einer geringen Beschwerdesymptomatik auch, aber ein Risikoprofil besteht, zum Beispiel bei, beste Beispiel ist eine Hämophilie A oder B. Das ist, heißt, dass die Patientinnen sehr stark bluten, Gerinnungsfaktoren fehlen. Das sind die zwei häufigsten letztendlich. Bedeutet, jede Operation ist grundsätzlich für die durchaus mit lebensgefährlichen Komplikationen durch Blutungen zu rechnen. Mhm. Da würde man streng abwägen, beziehungsweise das tatsächlich sogar verneinen. Ist es ein starker Befund, der lebenseinschränkend ist und man hat doch so eine Blutungserkrankung, dann würde man das unter einem perfekten Setting einer großen Klinik mit Intensivstation und Betreuung durchführen. Also das sind so Sachen, die man durchaus steuern kann im Vorfeld, aber da muss man gesunden Menschenverstand das Ganze abwägen und die Entscheidung treffen. Mhm. Hier bin ich sehr, sehr gut aufgestellt, dank der Hirslanden. Die Hirslanden Klinik im Park und das dazugehörige Operationszentrum Bellaria. Wir haben eine Intensivstation. Mhm. Wir haben ja eine Top-Anästhesie tatsächlich. Von der Pflege, von allen Mitarbeitern her, ist es auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sodass ich durchaus viel machen kann, auch deutlich vorerkranktere Patienten durchaus betreuen kann, aber bis zum gewissen Punkt. Und dann müssen die an ein großes Maximalversorgerhaus, wo dann auch eine Intensivbetreuung mit diversen Spezialisten vor Ort ist.
Wie sieht es aus mit bestimmtem Gewicht? Ich meine, wir haben ja das Thema BMI, was ja beim Lipödem immer so ein bisschen schwierig zu betrachten ist, ne? Gerade eben je nachdem, wie stark die betroffenen Zonen ausgeprägt sind. Gibt es aber da auch irgendeine Gewichtsgrenze, wo du sagst, boah, darüber ist schwierig, gehe ich nicht so gern ran, beziehungsweise würde ich auch vorschlagen, in einer anderen Klinik zu machen oder erstmal vielleicht auch konservativ noch mal ranzugehen, zu sagen, Gewicht noch mal versuchen abzunehmen?
Ja, das ist auch nicht eindeutig zu beantworten. Das ist dann sehr individuell. Bei Patientinnen, die komplett gesund sind, aber eigentlich nur das Lipödem und ein Übergewicht haben, wo ja das Lipödem mit dazu beiträgt, dass dann der BMI entsprechend höher ist, muss man einen BMI von 38 abwägen und individuell unterscheiden. Unter 38 ist beim Lipödem vollkommen in Ordnung zu operieren, ohne jetzt groß sich Sorgen machen zu müssen. Aber 38 bis 45 sollte man gucken, dass gewisse Umstände vielleicht im Vorfeld schon verbessert werden, eventuell sogar abzunehmen. Das ist eine Empfehlung dann auch. Oder andere Sachen, wenn andere parallele Erkrankungen oder Nebenbefunde vorhanden sind, wie zum Beispiel auch Varizen, also Krampfadern, dass man die behandeln lässt. Oder ab einem BMI von 45 muss man es gut abwägen und dann geht es schon eher Richtung eines Maximalversorgers, einfach weil dann das Risikoprofil für Komplikationen durchaus ansteigen kann. Oder man schwenkt dann um und geht auf kleine Operationen, macht es in Lokalanästhesie, ohne Vollnarkose, ohne irgendwelche weiteren Medikamente, die man da gibt, wirklich Lokalanästhetikum und kann dann bei einem erhöhten Risikoprofil auch in kleineren Schritten das Ganze angehen.
So, jetzt hatten wir das ganze Thema Liposuktion etc. pp. Wie sieht's denn aus? Konservative Therapie ist ja gerade die Abnehmspritze, der absolute Trend. Zum einen, wie stehst du dazu? Ist es was Sinnvolles für Lipödem-Betroffene? Bist du eher skeptisch? Wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, auch das ist eine sehr interessante Frage.
Ich habe nur interessante Fragen.
Das ist, ja, tatsächlich finde ich sehr gut. Das sind Themen, die mich tatsächlich auch immer sehr interessieren. Deswegen rede ich auch gerne darüber. Abnehmtrends, Abnehmspritzen. Ich denke, eine der Themen, jetzt mal weg von den Abnehmspritzen, ist natürlich Diätumstellung der Ernährung. Da ist es ganz schwierig zu sagen, was richtig und falsch ist. Wir sehen positiven Einfluss durch eine ketogene Diät und Ernährung. Ich bin kein Fan dieser Ernährung. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil es nur die wenigsten Menschen umsetzen können. Und eine Diät ist nur dann gut, wenn ich dieser auch nachkommen kann. Aber grundsätzlich Kohlenhydrate reduziert sich ernähren. Gucken, was der Körper einem auch sagt, wenn ich gewisse Sachen zu mir nehme und ich habe danach tagelang Beschwerden. Vielleicht einfach mal ausprobieren und dann diese Sachen bewusst auch weglassen. Manche Frauen sprechen bei Gluten von Beschwerden danach oder andere Milchprodukte. Typischerweise bei hochverarbeiteten Lebensmitteln, Fastfood, Süßigkeiten. Alkohol ist so ein Thema. Und das muss man einfach für sich herausfinden. Ich sage immer, der Körper ist da das perfekte Feedback. Wenn der Körper Beschwerden macht, gerade beim Lipidem, so ein Feedback-Loop, dann weiß ich, hey, das ist vielleicht schlecht für mich. Vielleicht sogar gut, wenn man es dann grundsätzlich weglässt. Bei den Abnehmspritzen ist es so, sehe ich mit einem sehr gemischten Gefühl. Ich glaube, dass die Unterstützung durch diese Spritzen noch nicht ausgereift ist. Ausgereift in Bezug auf das Gesamttherapieprotokoll. Denn nur die Spritze zu geben und massiv Gewicht zu verlieren, ist nicht das Ziel. Wir sehen, dass 70% der Patientinnen nach Absetzen dieser Spritzen wieder Gewicht zunehmen und von denen der größere Teil sogar zum Ausgangsgewicht zurückkommt. Und das zeigt ja, dass die Spritzen nur wirken, solange man sie nimmt. Ja. Warum? Weil der Lebensstil, die Situation, wie man im Alltag damit umgeht, nicht verändert wurde. Nur nichts essen führt auch dazu, dass man neben dem Fett ganz viel Muskelmasse verliert. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt müsste man gucken, wie da die einzelnen Behandlungen stattfinden, welche Umfänge, ob da eine Ernährungsberatung mit einhergeht, ob da ein Sportprogramm mit einhergeht, dass man da wirklich guckt, dass da alles gesamtheitlich angegangen wird und nicht nur einfach die Spritze verabreicht wird oder verschrieben wird. Und auch bei den Abnehmspritzen muss man unterscheiden. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Namen nennen, aber am Ende des Tages gibt es Produkte, die GLP-1 angehen oder dieses Peptidhormon letztendlich mimiken. Dann haben wir Produkte, die auf zwei Weisen wirken, ein GLP-1 als auch GIP. Und dann haben wir jetzt zukünftige Produkte, die auf den Markt kommen, die nochmal umfangreicher sind. Da gibt es eins, das jetzt gerade ein Riesentrend ist, das dann auch nochmal das Glucagon angeht, an der Stelle arbeitet. Das heißt, wir haben drei Wirkweisen, wie das im Körper funktioniert. Zum Beispiel ist das auch mit dem Glucagon. Dadurch wird insgesamt der Metabolismus nochmal angeregt, was wiederum auch gerade beim Lipidem hochinteressant ist, weil wir sehen ja das Problem, dass viele Lipidem-Patienten höchstwahrscheinlich auch Probleme haben abzunehmen, weil der Fettstoffwechsel eingeschränkt ist. Und das könnte vielleicht sehr interessant im Rahmen von Lipidem sein. Auf der anderen Seite haben wir Produkte, die bald rauskommen, die zusätzlich noch gewisse Enzyme hemmen, die das Muskelwachstum wiederum hemmen. Das heißt, wenn wir das Enzym rausnehmen, dann kriegen wir mehr Muskeln, ohne dass wir groß was dafür machen müssen. Daran forschen die auch, wobei ich glaube, aktuell eine Studie beendet wurde, vorzeitig, höchstwahrscheinlich aufgrund der Nebenwirkungen. Da muss man sich immer überlegen, wenn man so ein Produkt nimmt, wie reagieren die anderen Muskeln, wie zum Beispiel Herz, aber auch die Arterien. Man hat ja überall Muskeln und wenn die auch wachsen und dann das Herz hypertroph wird, die Gefäße vielleicht zu stark oder verengen, dann hat man da vielleicht doch das ein oder andere Problem wie ein Herzinfarkt, Durchblutungsstörung oder ähnliches. Ich kenne die Studie nicht, ich glaube, das war in der Phase 2, aber ich denke, die anderen Produkte, die da jetzt auf den Markt kommen, die sind durchaus besser und interessanter als das, was bisher da ist. Wenn man sich nicht operieren lassen möchte oder wenn es Kontraindikationen gibt, hochinteressant eigentlich. Und das ist alles in der Entwicklung und ich bin selber gespannt, wo das Ganze hingeht und freue mich da auch. Aktuell bin ich eher gegen Abnehmspritzen. Individuell muss man das natürlich sehen. Wenn man Übergewicht hat und ein BMI von 50 oder höher oder selbst bei 45 und höher, sehe ich es durchaus als besser an, unterstützend abzunehmen, als nichts zu machen. Mhm. Ansonsten bin ich der Meinung, dass man da durchaus noch ein bisschen warten kann und die neuen Generationen sehr vielversprechend sind tatsächlich. Die Zukunft
ist. Da muss ich nochmal kommen, ne? Müssen wir nochmal drüber sprechen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, ich sehe es ähnlich wie du, ich bin auch sehr skeptisch. Ich habe auch schon die ein oder andere im Coaching gehabt, die mit einer Abnehmspritze schon ein bisschen abgenommen hat, allerdings bis zu einem gewissen Grad funktioniert hat und ja, irgendwo bei 120 ist sie halt dann auch wieder stehen geblieben, ne? Und was mir einfach gezeigt hat, wo sie dann zu mir ins Coaching gekommen ist, war, dass sie halt viel zu wenig gegessen hat. Also genau wie du es auch sagst, die essen viel zu wenig. Was natürlich am Anfang weggeht, ist Muskelmasse, ist Wasser, ist natürlich auch ein Stück weit Fett, ja. Aber ich sehe oft Frauen, die dann zu mir kommen, die wirklich schlapp sind, die müde sind, die extrem reizbar sind, die gar keine Energie mehr haben um groß Sport zu machen. Und der wiederum ist ja bei einer Ernährungsumstellung, wenn man das Ziel hat abzunehmen, unfassbar wichtig. Gerade um die Muskulatur aufzubauen oder wenigstens in einer Diät zu erhalten. Und ich sage das auch meinen Frauen immer wieder, hört auf, wenn ihr mal einen Tag zu viel gegessen habt, herzugehen, am nächsten Tag 2-3 Tage nichts zu essen, weil ihr damit euren Körper noch mehr unter Stress setzt. Frauen, die Gewicht abnehmen wollen, machen das ab und zu. Ich rede da auch aus langjähriger Erfahrung, gerade mit Essstörungen bin ich dem ganzen Thema Abnehmspritze sehr, sehr skeptisch gegenüber. Bei mir im Coaching geht es hauptsächlich darum, den Frauen auch zu zeigen, was ist denn wieder richtige Ernährung? Wirklich, was kann ich morgens, mittags, abends wirklich vernünftig zu mir nehmen und vor allem welche Mengen? Weil wenn jemand zu mir kommt und nur 800 Kalorien isst, dass die Person über den Tag nicht genug Energie hat, dass auch der Job irgendwann, auch wenn sie nur sitzt und im Büro irgendwelche Taschen drückt auf gut Deutsch, nicht die Leistung bringen kann, am Abend noch Sport machen kann, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das kann nicht funktionieren. Und es ist beim Ketogen auch so, wo ich dann sage, ist sicherlich nicht schlecht, die Kohlenhydrate zu reduzieren, bin ich voll dafür. Aber sie komplett wegzulassen, da sehe ich ganz, ganz viele Frauen, die zu mir kommen, die wieder reinrutschen in emotionales Essen, die wieder zurückfallen in Essstörungen, die sie mal hatten, die einigermaßen wieder stabil waren. Und ich rede da auch aus Erfahrung. Ich habe auch schon viele, viele Diäten durch und auch ketogen. Ich glaube, ich habe in den letzten 7 Jahren, wo ich das jetzt schon mache, 2 Frauen gehabt, die sich ketogen ernährt haben bei mir. Die eine hat es nach 10 Tagen abgebrochen und die andere hat es unter der Woche gemacht. Sehr diszipliniert, von Montag bis Freitag, kein Zucker, kein Brötchen, kein Schokolade, kein gar nichts. Und dann Wochenende brunchen, lecker Brötchen, Frühstück, Croissant und so weiter und so fort. Was ist passiert? Sie hat im Grunde sich so massiv unter Stress gesetzt, der Körper stand so unter Stress, dass sie zwar unter der Woche jedes Mal, jeden Tag auf der Waage gesehen hat, wie es weniger wurde, aber am Wochenende hat sie ihren Körper systematisch wieder zerstört, also das Ergebnis auch wieder zerstört. Und das war so massiver Stress für sie, dass die unter Umständen, also ich behaupte, dass das auch ein Lipidem-Schub auslösen kann.
Stress allgemein, um da jetzt kurz mal drauf einzugehen, kann ein Faktor für einen Schub sein. Tatsächlich. Ich denke, bei der Ketogen-Diät finde, dass es eine der besten Ernährungsweisen wahrscheinlich für die meisten Menschen ist. Nicht für jeden, aber für die meisten. Aber sie verlangt eine unheimliche Disziplin. Und diese Disziplin ist mit unserem Alltag, mit unserem Lebensstil kaum umsetzbar. Sozial irgendwie abends mal was wegzugehen, mal was zu unternehmen, am Wochenende brunchen etc. Viele Sachen sind dann nicht mehr möglich. Aber auch im Alltagsstress. Man muss es irgendwie integrieren können. Und das ist sehr, sehr schwierig für die meisten. Und daher eigentlich kaum umsetzbar auf Dauer. Bei den Diäten ist es auch wichtig, und das sage ich oder versuche ich dann auch immer zu erklären, man verliert mehr, umso radikaler die Diät ist. Und zwar verliert man nicht Gewicht, sondern
Muskeln.
Dass man abbaut allgemein. Mhm. Genau, Muskelmasse geht weg und man stagniert im Fettabbau. Das heißt, umso höher das Kaloriendefizit ist, umso geringer ist der Fettabbau. Weil der Körper hocheffizient ist darin, sich anzupassen. Wir haben alle... Und unsere Vorfahren haben überlebt aufgrund der Anpassungsfähigkeit. Das ist eine der Stärken, die unsere Körper haben. Bedeutet, wenn ich ein Kaloriendefizit von über 500 Kalorien im Minus bin am Tag und das auf Dauer durchziehe, ist es nur eine Frage der Zeit, nach wenigen Wochen, Monaten, dass der Körper aufhört, Fett abzubauen, weil ich gar nicht mehr im Kaloriendefizit bin. Weil der Körper so weit runterfährt, dass diese 500 auf einmal isokalorisch sind. Und ich merke, ich nehme nicht mehr ab. Jetzt muss ich es weiter reduzieren. Dann gehe ich auf 600 runter.
Also absolut unmöglich, genau. Die Rechnung geht nicht auf. Können wir rechnen, wie wir wollen. Und ich werde da auch immer sehr schnell emotional, weil ich oft sehe, dass Frauen unfassbar unter ihrem eigentlichen Grundbedarf essen, den sie eigentlich erfüllen sollten, um am Leben so teilzuhaben, wie sie es könnten. Ja, sprich, gerade bei uns Frauen hormonell wird da ganz, ganz viel getriggert. Das heißt, die Periode fällt aus, sie werden nicht schwanger, da kommt natürlich, Haarausfall, alle möglichen Sachen, auch Allergien etc. pp., weil einfach der Körper gegen was ankämpft, was er ja selber gar nicht mehr beeinflussen kann, weil wir uns einbilden oder die Person sich einbildet, ich muss jetzt weniger essen und ich darf nur noch dies und das und jenes essen. Ich finde, vegan und ketogen sind zwei so ganz krasse Beispiele. Die gehen in gesund, die gehen aber auch in massiv ungesund, denn Pommes sind vegan. Gesund sind Pommes nicht und Chips auch nicht. Also nur mal ein Beispiel zu geben. Ja. Ich bin immer der Meinung, ähnlich wie bei einer Liposuktion auch, das muss gesamthaft zu der Person passen, zu dem Menschen passen. Deswegen gibt es bei mir auch immer eine Anamnese, um zu gucken, hey, mit was für Dingen ist denn die tagsüber beschäftigt? Welche Herausforderungen gibt es immer wieder, auch in Sachen Ernährung und Bewegung? Und dementsprechend muss das auch ganz, ganz individuell angepasst werden, weil sonst ist es wieder nur was. Eine Diät ist immer zeitbeschränkt, ist immer zeitbegrenzt. Ja, man kann mal, weiß ich nicht, ein paar Wochen auf Süßigkeiten und Co. verzichten. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen, auch ich würde es gar nicht mehr wollen. Ja. Ich bin inzwischen so, dass ich sage, ich möchte auf nichts mehr verzichten.
Interessant ist es, und das ist etwas, was ich schon jahrelang vermutet habe und jetzt aber erstmalig auch bestätigt wurde, man kann bei einem hohen Proteinkonsum sogar hyperkalorisch, das heißt mehr Kalorien zu sich nehmen, als man eigentlich verbrennt und trotzdem nimmt man ab.
Ja, weil die Thermogenese von Protein deutlich höher ist als von Fett und von Kohlenhydraten.
Das ist eine der Theorien, aber in den Kalorien, die wir in dem Protein zuschreiben, ist die Thermogenese bereits eingerechnet. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, warum das so richtig ist, aber das ist eine der Theorien natürlich. Deswegen sage ich immer, Proteine erhöhen, Kohlenhydrate reduzieren, aber nicht weglassen. Es ist ganz wichtig, dass man sagt, hey, ich muss nicht aufs Kinderriegel verzichten, oder ich kann auch mal am Wochenende mit Freunden brunchen gehen, ohne dass ich da jetzt mir groß Gedanken mache. Cheat Day, Cheat Meal, das gehört alles zu einer Diät dazu, wenn man ein Ziel hat. Aber wichtig ist, dass man in dieser Phase auch den Lebensstil verändert, dass man versteht, dieses falsche Binge-Eating loszuwerden. Das ist ja eine Reaktion häufig auch, eine mentale Reaktion. Ja. Wenn ich jetzt nur auf die Abnehmensspritze setze, verändere ich nicht meinen Lebensstil.
Nee.
Mhm. Deswegen gehört dieses Ganzheitliche, und da kommst dann du natürlich auch ins Spiel. Ganzheitlich bedeutet für mich eine intensive Ernährungsberatung, die dann aber auch vor allem umgesetzt wird. Zu wissen heißt nicht, dass ich es auch mache.
Ja.
Und Sport gehört wesentlich dazu. Und das sind alles auch Bestandteile der standardkonservativen Therapie beim Lipidem. Und so ergänzt sich das ganze Thema. Deswegen ist diese Ernährungsberatung, die Beratung zum Sport und die Umsetzung der ganzen Sachen essentiell, wenn man den konservativen Weg gehen möchte. Ist zeitraubend, ist intensiv, ja. Aber für die Gesundheit das Bestmögliche, was man rausholen kann.
Es muss halt ein Stück deines Lebensstils werden.
Genau.
Und wenn für dich wichtig ist, dass du fit bist, dass du dich gesund ernährst und dass du dein Kopf, deine Gedanken nicht ständig abschweifen lässt, dann ist das was. Ja, das kostet am Anfang Zeit, das kostet Energie. Das ist auch manchmal total nervig und ätzend und manchmal würde man am liebsten alles aufhören und überhaupt nichts mehr machen. Ja, vor allem, wenn dann auch keine Ergebnisse kommen. Das ist ja das Nächste. Man macht 2-3 Wochen was und denkt, oh, jetzt muss doch mal irgendwie, weiß ich nicht, 5 Kilo auf der Waage weg sein. Passiert aber vielleicht nicht bei jedem gleich von Anfang an. Und dann wirft man die Flinte wieder ins Korn. Und da komme ich halt natürlich auch wieder ins Spiel, weil ich sage jetzt mal, von den 6 Säulen decke ich im Prinzip 3 ab. Ich habe die Ernährung bei mir im Coaching, ich habe die Bewegung im Coaching und das Mindset. Bei allen anderen Sachen bin ich natürlich auch beratend und begleitend zur Seite. Aber ich kann natürlich für niemanden eine Lymphdrainage machen. Ich kann niemanden operieren. Und ich kann auch niemanden eine Kompression anpassen. Aber auch da ist es wichtig, wie du sagst, das Ganze zu sehen. Und ich finde, das ist für viele Frauen, auch im Hinblick auf die Liposuktion, wo du dich danach freust und sagst, geil, die Person hat schon richtig gute Vorarbeit geleistet, die hat konservativ, die geht zur Lymphdrainage, das Gewebe ist weich, sie hat abgenommen. Man kann schon so ein bisschen ahnen, wie toll das Ergebnis vielleicht auch wird und der Person vielleicht auch in Aussicht geben, wenn die Schmerzen weniger sind, was für eine Lebensqualität sie erwartet. Und darum geht's doch. Darum geht's nicht nur in den Kliniken, sondern auch bei mir im Coaching, dass man einfach den Frauen so ein bisschen zeigt, hey, guck mal, in die Richtung könnte es gehen, wenn du es wirklich für dich auch entscheidest und auch ein bisschen was dafür tust, weil von alleine ändert sich ja leider nichts, das wissen wir alle. Manchmal muss man auch ein Stück weit einfach sich selber priorisieren.
Absolut.
Und gerade die Gesundheit, die schenkt uns nachher niemand. Da können wir so viel Zeit und so viel Geld auf dem Konto haben, ne? Davon haben wir dann nachher nicht viel, wenn wir sie nicht genießen können.
Keiner kann das Geld mitnehmen.
Also wir fassen zusammen, Lebensstiländerung ist das A und O. Egal ob mit Hilfsmittel oder ohne.
Genau.
Manche Sachen sind unumgänglich und auch für eine langfristige Gesundheit mit und ohne Lipidem einfach wichtig. Tarek, jetzt haben wir über die konservative Therapie bzw. Lebensänderung, sagen wir es mal, gesprochen. Mal angenommen, jemand kommt zu dir, hat 30 Kilo abgenommen und sagt, so, mein Leben ist jetzt stabil, packen wir es an. Jetzt gehe ich in die Liposuktion, möchte das gerne machen lassen, aber ich habe so ein bisschen Angst vor der überschüssigen Haut. Wir haben es vorher schon so ein bisschen angesprochen gehabt, was man für Möglichkeiten hat. Chirurgische Straffung, Laser, Plasma, Renuvien, wie sie nicht alle heißen. Was für Möglichkeiten habt ihr bei Lipocura?
Also grundsätzlich haben wir alle Möglichkeiten. Ich persönlich möchte mich auch nicht einschränken, sondern ich möchte alle Möglichkeiten anbieten können, damit ich individuell die Behandlung auch jeder Patientin gerecht anbieten kann. Man muss nicht erst abnehmen, man muss nicht erst irgendwelche Maßnahmen treffen, um sich operieren lassen zu können. Man kann jederzeit die konservativen Therapiemaßnahmen beginnen. Letztendlich ist es wirklich individuell unterschiedlich und das ist mir auch immer wichtig, die Individualität. Jede Frau, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn wir jetzt aber von diesem spezifischen Beispiel sprechen, eine deutliche Gewichtsreduktion oder auch durch die OP selber, dass wir viel Volumen entfernen und wir davon ausgehen müssen, dass die Haut hängt. In dem Fall ist es so, dass man im Vorfeld sich das Gewebe anschaut. Also ich schaue mir das wirklich gut an, ich taste es auch, ich fühle, wie fühlt sich die Haut an, wie fühlt sich das Gewebe in der Tiefe an, vom Ultraschallbefund her, wie dick ist die Fettschicht. Und dann schätze ich ab, welche Möglichkeiten wir haben. Da gibt es eine Range von wir brauchen keine unterstützenden Maßnahmen bis hin zur chirurgischen Straffung. Ich arbeite am liebsten aktuell mit einem Plasmaverfahren. Das Plasmaverfahren hat in meinen Augen ein sehr schönes und starken Straffungseffekt und dann empfehle ich das entsprechend und manche Patientinnen, wo ich dann eher Richtung chirurgische Straffung empfehle. Heißt nicht, dass man dann die chirurgische Straffung durchführt oder die Plasmastraffung, sondern das ist eine Empfehlung.
Ja.
Und da gibt es ganz viele Patientinnen, gerade im Straffungsbereich, die sagen, nö, das will ich eigentlich gar nicht. Weder die lange Narbe noch die erhöhte Risiken, die damit einhergehen, die längere Ausfallzeit. Mir reicht vielleicht die Plasmastraffung. Und wenn es mich dann stört, dann mache ich im Nachhinein noch eine chirurgische Straffung. Die chirurgische Straffung ist letztendlich die einzig echte Straffung. Das ist eine Hautstraffung durch Entfernung von überschüssigem Gewebe. Das Gewebe wird dann mobilisiert, zusammengebracht und an neuer Position so vernäht, dass insgesamt das operierte Areal richtig schön straff ist und ist dann auch wirklich straff. Dann hinterlässt es natürlich logischerweise längere Narben, die gut positioniert sein sollten, sodass sie so unauffällig wie möglich und über die Jahre hinweg, also ich sage mal 1, 2, 3 Jahre, verändert sich das Narbenbild so, dass es insgesamt unauffällig wird bei den meisten Menschen. Bei den anderen Straffungsverfahren, die ich zusammengefasst thermische Straffungsverfahren nenne, das heißt durch Energie, Hitze im Gewebe aufbaue, die funktionieren eigentlich alle sehr ähnlich, beziehungsweise der Effekt ist der gleiche, während die Funktionsweise doch deutlich unterschiedlich ist. Man hat Straffungsverfahren über dieses sogenannte Plasma. Letztendlich ist es ein Kaltplasma. Man nennt es Kaltplasma nicht, weil es kaltes Plasma ist, sondern weil es die Temperatur deutlich niedriger ist als bei einem Heißplasma. Heißplasma sind Tausende von Grad. Bei einem Kaltplasma reden wir von 80, 90 Grad, die da entstehen.
Trotzdem noch sehr warm.
Genau. Also man würde sich sofort verbrennen, wenn man es irgendwie an der Haut haben bekommen würde. Aber das Verfahren ist sehr, sehr sicher. Es funktioniert auch über eine Radiofrequenztechnologie, die letztendlich in Edelgas, Helium oder Argon. Ich arbeite am liebsten mit dem Helium-Plasma-Verfahren, dem sogenannten Renuvion. Letztendlich wird das Gas ionisiert und dadurch entsteht ein Plasma. Und dieses Plasma wird spezifisch von den Bindegewebsfasern absorbiert. Und dadurch wird die ganze Energie dort abgegeben. Gleichzeitig kühlt das Gas, das Heliumgas, das umliegende Gewebe, sodass wir eigentlich eine sehr spezifische Erwärmung des Bindegewebes haben. Andere Verfahren wie Laser funktionieren ähnlich. Durch eine gewisse Wellenlänge wird Energie meistens im Wasser, manchmal auch in anderen Gewebstrukturen absorbiert. Dadurch dringt die Energie meistens tiefer ins Gewebe ein, teilweise mehrere Zentimeter, haben dadurch eine ausgeprägtere Erwärmung auch in Schichten, wo wir vielleicht nicht unbedingt die Erwärmung haben wollen. Aber auch das kann man durch gewisse Behandlungsmethoden steuern. Aber am Ende des Tages ist auch das eine Erwärmung des Gewebes. Und durch diese Erwärmung, wenn ich die schaffe, stimuliere ich einen Kollagenneuaufbau. Und bei den Lasern, da gibt es ganz viele unterschiedliche Laser. Ich habe schon mit ganz vielen gearbeitet. Die meisten, also wenn ich mit Kollegen spreche, die wissen meistens nicht, dass es da unterschiedliche Wellenlängen gibt. Aber genau darauf kommt es an. Man muss gucken, dass man einen Laser nutzt, der die richtige Wellenlänge hat, um die bestmögliche Energieverteilung und damit Wärmeabsorption im Gewebe schaffen kann.
Klingt sehr hochkomplex, wenn du das so erzählst. Durch die Wärme passiert quasi eine innere Straffung, kann man das so sagen, oder strafft sich das Gewebe quasi automatisch von innen heraus?
Genau, so kann man das eigentlich perfekt betiteln. Also es ist eine Straffung von innen. Das ist ein Straffungseffekt, sage ich gerne dazu, weil letztendlich ist es keine Hautstraffung wie bei einer chirurgischen Straffung, aber ich habe diesen Kollagenneuaufbau von innen, diese Straffung. Dadurch habe ich aber auch keine weiteren Narben.
In meinem Fall wurde das ja nicht gemacht. Bei mir wurde chirurgisch gestrafft. Ich hatte 8 Zentimeter die quasi chirurgisch entfernt wurden. Ich sage immer gerne Schnitzel auf Popcorn, weil wirklich meine Coaching-Teilnehmerin das so genannt hat, weil natürlich das Stück Fleisch, was rausgeschnitten wurde bei mir, das klingt immer so krass, ne? Fleisch, also Haut, wie auch immer, da waren wirklich diese Fettzellen unten dran wie große Popcorn-Knubbel. Ja. Das hat eigentlich auch mir wieder gezeigt, wie krass das Lipödem eigentlich unter der Haut so wirklich ausschaut, was man ja so nicht sieht. Ne? Also man kann es teilweise fühlen und spüren, aber trotzdem schon hochinteressant. Und deswegen wurde das bei mir damals tatsächlich chirurgisch entschieden, weil es halt so viel überschüssige Haut war. Aber wenn du sagst, jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt da große, lange Narben haben, mir ist das nicht so viel Haut und so eine Plasmastraffung würde mir ausreichen, dann finde ich, ist das eine tolle Sache, um nicht nachher nicht wirklich diesen Ausfall und dieses Risiko einzugehen, weil das hatte ich auch, die Angst, ne, dass sich das entzündet oder keine Ahnung. Man ist auch wirklich lange außer Gefecht. Also ich war sehr lange außer Gefecht, was die Arme anging. Ja. Habe mich auch wirklich sehr lange geschont, weil ich einfach eben dieses Risiko, dass die Narbe breit wird, dass sie hässlich wird, dass sie sich nicht schön zurückbildet oder überhaupt bildet. Das wollte ich alles so ein bisschen umgehen. Wäre ja quasi mit Plasma, wenn man jetzt nicht 8 cm überschüssige Haut hat, dann eine Möglichkeit.
Selbst 8 cm, das kommt drauf an wo, aber das hört sich jetzt für mich nicht nach so viel an. Also ich müsste es sehen, beurteilen, aber ich habe schon Sachen hinbekommen, wo ich selber überrascht war. Umso mehr man selber überrascht wird, umso mehr steht man auch dahinter. Mittlerweile arbeite ich fast ausschließlich mit dem Plasmaverfahren. Die Eskalation, dann nochmal chirurgisch dran zu gehen, die gibt es immer diese Möglichkeit. Mhm. Im besten Fall kann man sich aber eine lange, große Narbe vermeiden und das Risiko für Wundheilungsstörungen, die Wahrscheinlichkeit dafür kann man damit dramatisch reduzieren.
Mhm. Ja. Wenn jetzt jemand das macht während der Liposuktion und sagt, die Haut hängt immer noch ein bisschen, könnte man da nochmal rein mit dem Plasma? Wäre das möglich, dass man das nochmal macht? Nur mit dem Plasma?
Theoretisch ja, praktisch nein. Also wenn man da nochmal rein möchte, muss man immer vorher das Gewebe lockern. Mhm. Also man kann da jetzt nicht einfach nur mit dem Plasma durchgehen.
Okay.
Das heißt, es ist immer eine Kombination, das Gewebe lockern, vielleicht nochmal ein bisschen Fettvolumen reduzieren, wenn da vielleicht noch ein paar Fettzellen sind, die dann doch sich nochmal als auch Widerstand zeigen. Und dann kann man es durchaus nochmal machen. Ja, an einem gewissen Punkt muss man auch sagen, wenn es bei der ersten Behandlung nicht so gut reagiert hat, dann würde ich keine zweite Plasmabehandlung empfehlen, sondern dann doch eher die wirkliche Straffung.
Okay, auch sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich heute nicht das letzte Mal gesehen haben. Ich kann nur Danke sagen an dich, Tarek, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hier sein durfte und heute mal zur Abwechslung eine Folge aus der Schweiz drehen durfte. Und gerade für die Schweizer betroffenen Frauen vielleicht auch ein Aufruf an euch, wenn ihr Fragen habt zu einer zweiten Folge, wenn euch irgendwas interessiert, auch über den Tarek, über irgendwelche Liposuktionen, andere Themen rund ums Lipödem, dann schreibt sie unter die Folge oder mir gerne auch persönlich und dann werden wir definitiv nochmal eine Folge dazu drehen, vielleicht mit einem ganz anderen Thema. Wer weiß, was in 3-4 Monaten nochmal für andere Themen aufkommen oder wieder aufkommen.
Ja, ich danke dir. Schön, dass du da bist, du da warst, hergekommen bist. Herzlichen Dank. Ja.
Dankeschön.